Reihe Erste, Zweite Könige und heute fangen wir mit dem zweiten Buch Könige an. Und das heißt, wir haben etwa die Hälfte geschafft und wir erinnern uns, wir haben begonnen mit der herrlichen Zeit des Königs Salomo, wo Israel im Grunde in seiner Pracht war und davon ist jetzt nicht mehr viel übrig geblieben mittlerweile nach etlichen Kapiteln, nach vielen Königen, die gekommen sind. Schon gleich nach Salomo wurden die 12 Stämme aufgeteilt. Es war dann nicht mehr ein Reich, sondern wir hatten auf der einen Seite Juda und Benjamin, die bilden das Südreich, das Reich Juda mit der Hauptstadt in Jerusalem. Und auf der anderen Seite haben wir die 10 Stämme des Nordreichs, das ist Israel mit der Hauptstadt Samaria. Immerhin, im Moment, zu diesem Zeitpunkt herrscht kein Krieg zwischen diesen Brudervölkern. Sie kommen ganz gut miteinander klar. Im Süden herrschen noch durchaus moderate Könige, die mehr und weniger darauf achten, was Gott gesagt hat, was Gott möchte. Während im Norden die Könige das Volk aktiv wegführen und hin zu den kanaanitischen Götzen. Jerobeam, das war der erste König vom Nordreich, der hatte Opferstätten eingerichtet, der hatte ein goldenes Kalb in Bethel, da kommen wir heute sogar noch hin, zur Anbetung aufgestellt und Priester aus dem Volk eingesetzt, die keine Leviten waren. Er hatte wiederkehrende Feste eingeführt, die ähnlich den Festen in Juda waren. Das heißt, er hatte im Grunde seine eigene Religion, seine Unabhängigkeit von Juda wollte er darstellen, aber vor allem eben auch Unabhängigkeit von Gott. Zuletzt, jetzt in dieser Zeit, herrschte Ahab als König, aber er wurde in der Schlacht gegen die Aramäer tödlich verwundet und wie vom Propheten Micha angekündigt, ist sein Blut dann von den Hunden aufgeleckt worden. In der Bibel, da wird Ahab als der übelste König von Israel bezeichnet. Er hat das Volk immer weiter von Gott weggeführt. Und sein ganzes Leben hat er auf Vergängliches und auf Materielles aufgebaut und auf Götzen, die eben nicht hören oder etwas vollbringen können. Wir erinnern uns an den Kampf zwischen den Baalspriestern des Ahab, 400 Baalspriester, gegen den einen Elia. Und Elia hatte Gott auf seiner Seite und hat die Baalspriester vernichtend geschlagen. Ahab war ein böser König, aber er hatte sein Land und die eroberten Gebiete ziemlich unter Kontrolle. Doch jetzt, wo er tot war, setzte sich Moab, das besetzte Gebiet Moab, aus der Herrschaft Israels ab. Und nach Ahab wurde sein Sohn Ahasja König. Und das Nordreich Israel setzt seinen Zerfall unter ihm fort. Denn Ahasja folgte dem Vorbild seines Vaters und seiner Mutter Isabel. Und er betete ebenfalls die Baale an und er erzürnte Gott. Ahasja regierte dann auch nur 2 Jahre. Und jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext und ich habe die Predigt überschrieben, Gericht und Gnade. Und wir lesen in Vers 1, wenn ihr wollt, schlagt ihr gerne eure Bibel dazu auf und lasst sie aufgeschlagen, weil wir den Bibeltext jetzt immer begleitend zur Predigt mitlesen. Da heißt es in Vers 1, 2. Könige 1, Vers 1, als aber Ahab tot war, wurden die Moabiter von Israel abtrünnig. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Ahasja war also gestürzt in seinem Haus über ein Treppengeländer und er verletzte sich schwer. Wir wissen nicht, wie tief er gefallen ist, jedenfalls war es unklar, ob er diesen Sturz überleben könnte. Und so sandte er dann Boten zu Baal-Zebub, den Götzen von Ekron. Baal-Zebub, die Bezeichnung kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Im Neuen Testament lesen wir häufig vom Beelzebul, als Bezeichnung für den Satan und den Teufel. Und die Ähnlichkeit der Namen ist kein Zufall, denn der alttestamentliche Baal steht explizit hinter dem neutestamentlichen Bezeichnung für den Teufel. So sprachen die Pharisäer in Matthäus 12, Vers 24, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Das sagten sie über Jesus. Aber sie sagten eben auch, Beelzebul, das ist der Dämon, das ist der Oberdämon. Und es ist eben genau der Dämon, den der Ahasja jetzt anrufen möchte. Allerdings, hier lesen wir Baal Zebub. Und das bedeutet Herr der Fliegen. Und es ist vermutlich eine sarkastische Abänderung des eigentlichen Namens, nämlich Baal Zebul. Das heißt, Baal ist erhöht. Aber der Autor von 2. Könige, der sieht eben mit Verachtung auf diese Gottheit, die Ahasja anrufen möchte. Und so hat er diesen Namen einfach so ein bisschen lächerlich geändert, obwohl jeder jetzt trotzdem mehr weiß, worum es geht. Was den Menschen im Neuen Testament also schon sonnenklar war, dass die Anbetung von Baal einer Anbetung von Dämonen entspricht, das verstand das damalige Herrschergeschlecht in Israel überhaupt nicht. Ahasja schickte also sein Personal los, um den Rat eines Götzen zu suchen. Und Gott schickte seinen Propheten Elia los, den Boten entgegen, die auf dem Weg nach Ekron waren. Und Gott war erzürnt und ließ über Elia ausrichten, dass Ahasja das Bett, auf dem er lag, nicht lebend verlassen würde, weil Ahasja seine Hilfe nicht bei Gott, sondern bei einem heidnischen Götzen suchte. Wir lesen weiter in Vers 3. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen. Gibt es denn keinen in Israel, dass ihr hingeht, um Baal Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging. Die Boten aber kehrten wieder zu dem König zurück. Und da fragte er sie, warum kommt ihr wieder? Und sie sprachen zu ihm, ein Mann kam herauf, uns entgegen, und der sprach zu uns, kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat, und sagt zu ihm, so spricht der Herr. Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Da sprach er zu ihnen, wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Und sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, Elia, der Tisbiter. Die Boten kehrten mit dieser Botschaft zu Ahasja zurück und sie gingen eben nicht nach Ekron. Die Boten erkannten Elia nicht, aber Ahasja ließ sich den Propheten beschreiben und erkannte Elia sofort und wollte ihn dann bei sich antreten lassen, weil Elia wieder einmal eine Prophezeiung ausgesprochen hatte, die dem König nicht passte. Ahasja machte hier die gleichen Erfahrungen wie sein Vater Ahab, der auch immer wieder Prophezeiungen von Elia hörte und auch immer wieder sagte, ich will das nicht hören, geh weg. Oder dass er ihn eben auch verfolgt hat und ihm das Leben nehmen wollte. Und Elia hat Ahab immer wieder gesagt, dass das, was er tut, böse ist in den Augen des Herrn. Und im Grunde sagt er jetzt genau das Gleiche zu Ahabs Sohn, zu Ahasja. Das ist böse, was du machst in den Augen des Herrn. Und hier kommen wir jetzt zu unserem ersten Predigtpunkt. Jetzt geht es eben um das Gericht für die, die ihren Weg ohne Gott gehen. Ahab hat das Gericht Gottes erfahren. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Und Ahasja erfährt ebenfalls das Gericht Gottes. Das sehen wir jetzt. Denn er wird an den Folgen des Sturzes sterben. Und Er sucht trotzdem nicht die Hilfe des lebendigen Gottes, sondern die Hilfe von toten Götzen. Ahasja sucht die Hilfe bei dem Götzen des Philisters Goliath, vor dem das ganze Volk Israel zitterte, bevor David den Goliath mit der Kraft Gottes besiegte. Auch hätte Ahasja Grund gehabt, Elia um Fürsprache zu bitten, denn Elia hatte ja schon gezeigt, dass er Tote auferwecken kann. Das haben wir auch in den vorherigen Kapiteln schon gesehen. Gott nimmt Verstöße gegen das erste Gebot, ihn zu ehren, ernst. Und Ahasja hat Gott herabgesetzt und im Wesentlichen behauptet, dass es keinen Gott in Israel gibt oder dass er weniger mächtig ist als Baal-Zebub. Das, was Ahasja gemacht hat, entspricht auch dem Götzendienst in unserer Zeit. Wenn wir Götzen suchen oder unsere Hilfe nicht bei Gott suchen, sagen wir damit entweder, dass Gott uns nicht helfen kann oder dass er nicht gut genug ist, um unsere Probleme und Wünsche zu erfüllen. Wenn wir unserer eigenen Sterblichkeit ins Gesicht blicken, dann ist es eben nicht mehr die Zeit, Spielchen mit einem stummen und ohnmächtigen Gott zu spielen, so wie Ahasja es gemacht hat. Ahasja ist nicht zu Gott gegangen. Ahasja ist zu diesen Götzen gegangen. Und wen suchen wir, wenn wir sterben werden? Natürlich den dreieinigen Gott, den Schöpfer dieser Welt. Doch die Idee dieses wahren und einzigen Gottes steht im vollen Gegensatz zu unserer toleranten Kultur, in der wir leben. Denn wenn es tatsächlich nur einen wahren Gott gibt, dann ist die Toleranz gegenüber stummen und ohnmächtigen Göttern unklug und lieblos. Die Menschen stoßen sich aber an dieser Idee, dass die Christen diesen exklusiven Anspruch haben. Sie halten das für intolerant. Was aber, wenn es tatsächlich nur diesen einen einzigen Weg gibt? Ist Toleranz gegenüber diesem falschen Weg klug und liebevoll? Ist der Arzt intolerant, unklug und lieblos, wenn er bei einem Herzinfarkt darauf hinweist, dass nur eine Operation das Leben retten kann? Also, wenn wir uns zurückhalten mit unserem Zeugnis, sagen wir uns häufig, wir tun es um des lieben Friedens willen, wir tun es einfach, weil das sonst noch mehr Stress machen würde. Aber am Ende ist der Stress noch viel größer. Ich glaube, wir können hier als Christen viel mutiger werden und häufiger bekennen. Zu oft schweigen wir eben um dieses lieben Friedens willen. Doch am Ende behalten wir dadurch die einzige Botschaft für uns und teilen sie eben nicht. Die einzige Botschaft, die wirklich retten kann. Was nützt uns der Friede in dieser Welt, wenn es um ewige Gemeinschaft oder ewige Trennung von Gott geht? Es gibt viele subtile Götzen, denen wir uns zuwenden, beziehungsweise unser Umfeld sich zuwendet. Wir haben den Genderwahnsinn, wir haben den Klimafanatismus, wir haben in manchen Teilen auch eine Wohlstandstheologie. Wir haben Alkohol, wir haben Drogen, wir haben übermäßiges Essen. Wir geben der Arbeit einen zu hohen Stellenwert, Workaholic. Wir setzen unsere Schönheit als höchstes Ziel an. Das kann vielleicht einmal die glatte Haut sein, vielleicht ist es aber auch nur der muskelbepackte Oberarm. Dem allen können wir uns leicht zuwenden, anstatt uns Gott zuzuwenden, der unsere Zuwendung verdient und sie auch verlangt. Ahasja hat sich den Götzen zugewendet. Und doch hat Elia ihm noch etwas zu verkünden. Gott ist noch nicht fertig mit dem Gericht über Israel und seine abtrünnigen Könige. Das endgültige Urteil ist noch nicht gesprochen. Gott ist barmherzig und er gibt Ahasja noch einmal die Möglichkeit, sich Gott zuzuwenden. Als die Boten zum kranken König zurückkehren, wird ihm die Todesnachricht überbracht. Wie wird Ahasjas Antwort ausfallen? Er könnte sagen, ja stimmt, habe ich vergessen, dass Elia da ist und dass es doch den Gott gibt. Warum laufe ich in das andere Land? Aber was macht Ahasja? Ahasja kann und will die Kritik und die Prophezeiung von Elia nicht ertragen. Und so lässt er Elia holen, um ihn mundtot zu machen. Wir lesen weiter in 2. Könige 1, ab Vers 9. Und er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm, mit seinen 50 Leuten. Und als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50. Und er redete und sprach zu ihm, du Mann Gottes, so spricht der König, komm rasch herab. Aber Elia antwortete und sprach zu ihnen, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Und da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Ahasja schickte einen Hauptmann und 50 Soldaten und dann schickte und einen zu dem Zeitpunkt schon recht alten Mann mit dem Ziel, ihn zu holen, damit er die Verkündigung von Elia unter Kontrolle bringt. Also das ist schon ein ziemlich hohes Aufgebot, weil es war mit körperlicher Stärke im Grunde von Elia nicht anzunehmen, dass er sich gegen 3 Soldaten hätte wehren können. Aber er schickt 50. Doch Elia spricht ja nicht aus sich heraus, sondern er spricht im Auftrag Gottes. Und Gottes Wort lässt sich eben nicht mundtot machen. Insofern war dieser Versuch von Ahasja vergebens. Gott wird seinen Propheten bestätigen und wieder Feuer vom Himmel fallen lassen. Wie auch schon auf die Baalspriester, die Ahabs Vater gegen Elia aufgeboten hatte. Und immer wieder sehen wir, dass Feuer im Kampf zwischen Gott und Baal eingesetzt wird. Allerdings setzt Gott das Feuer ein, obwohl die Menschen dem Baal die Kontrolle über das Feuer zurechnen. Wir haben es gelesen, 250 Mann plus Hauptleute werden durch das Feuer umkommen, denn sie missachten, dass Elia von Gott gesandt ist. Weder die Hauptleute noch König Ahasja respektieren denjenigen, der Elia geschickt hat. Und durch das Gericht, das sie erfahren, lernen sie, dass sie keine Forderungen an Gott oder seine Leute stellen können. Ahasja und die beiden ersten Hauptleute und ihre Männer ignorieren Gott und gehen ihren Weg ohne ihn, werden gerichtet und bekommen ihre Strafe. Den dritten Hauptmann, den Ahasja dann als nächstes schickt, den schauen wir uns gleich nochmal näher an. Jedenfalls, wie angekündigt, Ahasja erliegt den Verletzungen seines Sturzes und Joram, ein weiterer Sohn von Ahasja, wird König. Vers 16 lesen wir weiter. Und er sprach zu ihm, so spricht der Herr, weil du Boten hingesandt hast, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, befragen zu lassen, als gäbe es keinen Gott in Israel, dessen Wort man befragen könnte. Deshalb sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und so starb er nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte, und Joram wurde König an seiner Stelle im 2. Jahr Jorams, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn er hatte keinen Sohn. Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist und was er getan hat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Israel? So, an dieser Stelle ist es vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend mit den Jorams. Es gibt 2 Jorams. Es gibt einmal den Joram, der Sohn Josaphats, das ist der König von Juda, und es gibt Joram, der Sohn Ahabs, der dann König von Israel wird. Und für eine Weile regieren die beiden zur gleichen Zeit. Kommen wir zurück zu unserem ersten Predigtpunkt. Gericht für die, die ihren Weg ohne Gott gehen. Dazu gehört auf jeden Fall auch der letzte Absatz unseres Predigtabschnitts. Und wir machen jetzt einen Sprung ins zweite Kapitel auf Vers 23. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Als er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Knaben zur Stadt hinaus, die verspotteten ihn und riefen ihm zu: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Da wandte er sich um, und als er sie sah, fluchte er ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 Kinder. Und er ging von da auf den Berg Karmel und kehrte von dort wieder nach Samaria zurück. Das ist zweifellos eine irritierende Geschichte. Hier ist es der Prophet Elisa, der von Knaben verspottet wird. Elia ist gerade im feurigen Wagen von Gott abgeholt worden und Elisa hat seinen Dienst aufgenommen und er ist im Namen des Herrn unterwegs und hat bereits einige Wunder vollbracht. Das sehen wir gleich noch. Das ist der Teil, den wir jetzt ausgelassen haben. Und diese Wunder waren den jungen Männern in Bethel ganz sicher bekannt. Denn in Bethel hatte Jerobeam das goldene Kalb zur Anbetung aufgestellt. Jetzt fragen wir uns, was sind das für kleine Knaben? Sind das irgendwie Kindergartenkinder, die irgendwie, mal einen falschen Spruch machen? Vermutlich ist es nicht so. Es sind eben keine kleinen Jungs aus dem Kindergarten oder aus dem Grundschulalter, sondern höchstwahrscheinlich sind es junge Tempeldiener, die an der Stätte des goldenen Kalbs dienten. Und diese Tempeldiener verspotteten einen Propheten Gottes und damit Gott selbst. Und sie machten sich über den kahlen, haarlosen Kopf von Elisa lustig und mit "Komm herauf" spielten sie vermutlich auf die Entrückung von Elia an und meinten damit: Verschwinde hier, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Sieh du zu, dass du auch entrückt wirst. Sie zeigten also Elisa Spott und Verachtung, denn sie dienten ja dem goldenen Kalb und fühlten sich deshalb in herausragender Stellung. Ihr Spott war Ausdruck von Verachtung und Feindseligkeit gegenüber Gott und seinen Propheten. Und wenn wir diese Geschichte lesen und die Strafe, die die Knaben bekommen haben, dann könnte uns eben auch einfallen, was Gott den Israeliten gesagt hat in 3. Mose, Kapitel 26. Wenn ihr euch mir aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch noch 7-mal mehr schlagen, entsprechend euren Sünden, und ich will wilde Tiere unter euch senden, und die sollen euch eurer Kinder berauben und euer Vieh ausrotten und eure Zahl mindern und eure Straßen sollen öde werden. Hier sehen wir in der Wirkung auf jeden Fall einen Zusammenhang zu den Knaben in Bethel. Diese Knaben in Bethel, sie wollten ihren Weg ohne Gott gehen und haben ihr Gericht erhalten, genauso wie Ahab und Ahasja und die beiden ersten Hauptleute und ihre Männer. Und jetzt ist es Zeit, dass wir nochmal zurückkehren in 1. Könige 1 und uns anschauen, was mit dem dritten Hauptmann passiert ist. Und damit sind wir beim zweiten Predigtpunkt. Gnade für die, die auf ihrem Weg nach Gott fragen. Der dritte Hauptmann weiß, was mit den beiden ersten Hauptleuten und ihren Männern geschehen ist. Er erkennt die Vollmacht von Elia an und fürchtet Gott. Da sandte er noch einen dritten Hauptmann, Vers 13, über 50 mit seinen 50. Und als nun dieser dritte Hauptmann über 50 zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und bat ihn und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 samt ihren 50 vertilgt. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia: Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und was er dem König dann erzählte, hatten wir gerade schon gelesen, nämlich, dass der König sterben wird. Der dritte Hauptmann wusste, dass er auf einem Himmelfahrtskommando war und es für ihn keine Möglichkeit gab, Elia gegen seinen Willen zum König zu bringen. Aber seinen Auftrag vom König musste er ausführen. Doch gleichzeitig erkannte er die Macht von Elia an und er erkannte auch, in welchem Auftrag Elia unterwegs war. Du Mann Gottes, das haben die anderen auch gesagt, aber er fiel auf die Knie. Der Hauptmann kommt demütig und ehrfürchtig. Er glaubt, dass Elia ein Mann Gottes ist. Und hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel für das Bekenntnis und die Antwort des Evangeliums, eine Verneigung vor Gott und die Bitte um Gnade. Im Gegensatz zu Ahasja erkannte der Hauptmann, dass Gnade möglich ist. Und das war sie auch, denn er wurde verschont. Das Gleiche gilt auch für Christen. Wir müssen uns täglich seine Barmherzigkeit durch das Evangelium vor Augen führen und uns darauf verlassen. Hätte Ahasja das Volk in gleicher Weise regiert, so wäre das Gericht an ihnen vorübergegangen. Sie hätten wohl in dem verheißenen Land bleiben können, hätten nicht ins Exil gemusst. Doch auch im Angesicht von Elia, wir haben es gelesen, ändert Ahasja seine Haltung nicht. Und so bleibt das Angebot der Gnade ungenutzt. Dabei hatte der dritte Hauptmann gezeigt, dass Gnade möglich ist und er hat sie erhalten. Gnade für die, die nach Gott fragen. In der Chronologie der Kapitel geht es jetzt weiter damit, dass Elia in den Himmel hinweggenommen wird. Seit ca. 20 Jahren ist Elisa als Jünger mit Elia unterwegs und Elia ist auf dem Weg zu dem Ort, an dem Gott ihn zu sich holen möchte. Wir sind jetzt also 2. Könige 2, Vers 1. Wir lesen in dem Kapitel, dass Elia mehrmals versucht, Elisa dazu zu bewegen, ihn nicht zu begleiten. Doch lehnt dieser immer wieder ab. Vers 2. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie nach Bethel und dann nach Jericho und Elisa blieb beständig an der Seite von Elia. Man mag sich fragen, warum Elisa loswerden wollte, aber vielleicht war das auch nur ein finaler Test, ob Elisa für die Nachfolge von Elia wirklich geeignet war. Elisa sollte zeigen, dass er als Nachfolger von Elia tatsächlich so beharrlich und ausdauernd ist, wie es erforderlich ist. Die gleiche Frage dürfen wir uns als Christen eben auch stellen. Wir schmücken uns mit dem Namen unseres Erlösers. Aber wie beharrlich und ausdauernd sind wir in der Nachfolge? Letztlich kamen die beiden dann an den Jordan und gingen hinüber und dabei entstehen einige Bilder und Parallelen, die wir auch von Mose und Josua erkennen. Elia teilt das Wasser mit seinem Mantel, das Wasser des Jordans, damit er zusammen mit Elisa trockenen Fußes hinübergehen kann. Genauso wie Mose das Meer geteilt hat, damit das Volk Israel aus Ägypten fliehen konnte. Elia durchquert den Jordan, um in das gelobte Land, in die Gemeinschaft zu kommen. Physisch ist er allerdings außerhalb des gelobten Landes und wird von dort zu Gott geholt. Genauso wie es Mose geschah. Mose hat nie einen Fuß ins gelobte Land gesetzt, sondern wurde vorher von Gott aufgenommen. Jetzt ist es klar, dass Elia gehen wird und Elisa darf sich sein Erbe aussuchen und er wählt den zweifachen Anteil des Geistes von Elia. Auf den Wunsch nach einem zweifachen Anteil, da zeigt er, dass er sich als erstgeborener Sohn von Elia sieht. Denn damals bekamen die erstgeborenen Söhne von dem Erbe immer einen zweifachen Anteil. 2. Könige 2, Vers 11. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elia war jetzt gegangen und Elisa, der auf Gott vertraute, übernahm die Kleider von Elia. Und auf dem Weg zurück teilte er den Jordan auf die gleiche Art und Weise, wie Elia es getan hatte, mit dem Mantel. 2. Könige 2, Vers 13. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten. Und Elisa ging hindurch. Genauso wie Josua teilte Elisa das Wasser des Jordans und konnte den Fluss trocken überqueren. Elisa hat die Nachfolge von Elia angetreten, genauso wie Josua der Nachfolger von Mose war. Und die Namen der beiden sind sogar auch noch sehr ähnlich, beziehungsweise ergänzen sich. Josua bedeutet Jahweh, ist Rettung, und Elisa, der Name bedeutet mein Gott ist Rettung. Elisa kommt mit dem Auftrag, über den Jordan die kanaanitischen Götzen auszurotten, und Josua hatte mit der Landeinnahme im Grunde den gleichen Auftrag. Und Elisa beginnt umgehend seinen Auftrag in Jericho. Nachdem 50 Prophetensöhne die Umgebung nach dem Leichnam von Elia abgesucht und nichts gefunden haben, kommen die Ältesten der Stadt Jericho zu Elisa. 2. Könige 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe doch, in dieser Stadt ist gut wohnen, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Und da sprach er: Bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Und da ging er hinaus zu der Wasserquelle, warf das Salz hinein und sprach: So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es soll fortan weder Tod noch Unfruchtbarkeit daraus kommen. Und so wurde das Wasser gesund bis zu diesem Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Jericho war verflucht durch Josua, nachdem er es bei der Einnahme zerstört hatte, aber später wurde es dann doch wieder aufgebaut und der Preis für den Aufbau wurde bezahlt. Jetzt lebten hier Menschen, die Gott und seinen Diener anerkannten und vertrauten, dass Gott helfen könnte. Und so baten sie um trinkbares Wasser und sie erfuhren die Gnade Gottes. Im nächsten Abschnitt, den wir schon betrachtet hatten, zeigt Elisa dann, was denen widerfährt, die über Gott spotten. Sie kommen ins Gericht und so kommen wir zum dritten Punkt, der heißt Gericht für unsere Gnade. Er kam ins Gericht für unsere Gnade. Ja. Elisa ist jetzt eingesetzt und hat das Prophetenamt von Elia übernommen. Er ist quasi ein neuer Josua, der sein Amt von Mose übernommen hatte. Elisa ist auf einem Kreuzzug für den Herrn im gelobten Land unterwegs und er hat sich als rechter Nachfolger von Elia gezeigt, denn er bringt beides. Er bringt das Gericht für die, die Gott spotten, und er bringt Gnade für die, die in ihrer Not zu Gott rufen. Elisa ist mit Kraft und Weisheit ausgestattet. Er kann Gericht und Gnade ausüben. Und in den beiden Kapiteln heute haben wir gesehen, die nach Gott suchen und ihn anerkennen, der dritte Hauptmann, die Ältesten von Jericho und auch Elisa selbst, sie bekommen Gnade. Und jene, die ihren Weg ohne Gott gehen, die Könige Israels, die beiden Hauptleute und die spottenden Jugendlichen, sie verlieren ihr Leben durch Feuer und Gericht. Die Beurteilungen waren heute sehr eindeutig. Es war offensichtlich, wer mit Gott geht und wer ohne ihn geht. Das war im Grunde schon ziemlich schwarz-weiß. In unserer heutigen Zeit ist das leider nicht immer so eindeutig. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und scheinbar gibt es eine unbegrenzte Zahl von Wegen. Die Verführung, die uns begegnet, ist häufig recht subtil. Und auf den ersten Blick nicht immer so leicht zu erkennen. Aber was sagt die Schrift, welchen Weg wir nehmen sollen? Die Schrift, die weist uns darauf hin, dass wir einen größeren Propheten suchen und uns ihm anvertrauen sollen. So wie Elia und Elisa fordert dieser Prophet uns auf, dass wir uns von den falschen Göttern und Götzen abwenden. Und genauso wie Elia und Elisa richtet dieser Prophet mit Feuer. Aber er ist einer, der selbst durchs Feuer geht, bevor er unbußfertige Sünder mit Feuer richtet. In den letzten Tagen wird das Gericht auf alle kommen, die nicht bei diesem Propheten Zuflucht gesucht haben. Und dieser Prophet ist Jesus Christus, der als Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist. Lukas 12, Vers 49. Christus spricht: Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Jesus ist größer als Elia. Jesus muss dem Tod nicht durch Auffahren in den Himmel entkommen, sondern er geht durch den Tod. Und so kann er den Tod besiegen, bevor er zum Himmel auffährt. Durch Johannes den Täufer wird Christus im Jordan für seinen Dienst gesalbt. An dem Tag wird er nicht einfach den doppelten Anteil als Erstgeborener von Johannes bekommen, sondern er ist der Erstgeborene Gottes. Und Gott bekennt sich zu ihm, Lukas 3. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. In ihm wird Gott sich verherrlichen, indem er seine Gnade am Kreuz zeigt. Jesus wird über die Elemente, das Wasser und den Wind befehlen. Wir erinnern uns, wie Jesus den Sturm auf dem See Genezareth stillt. Matthäus 8, dann stand er auf, befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Jesus wird ebenfalls verhöhnt werden und die Dornen werden auf sein Haupt gesetzt. Ihm werden die Spötter zwar nicht zurufen, hochzukommen, aber er wird verspottet werden, als er am Kreuz hängt und man wird ihm zurufen, steige doch herunter. Und er wird zu der Zeit kein Feuer auf die Spötter fallen lassen, obwohl er es könnte, sondern er wird zeigen, dass er ein gnädiger Prophet ist und er wird den Spöttern sagen, dass sie ins Paradies kommen, wenn sie umkehren und ihre Sünde bekennen. Und ein Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt, wird zur Umkehr berufen und ihm spricht Christus Gnade und Vergebung zu. Christus kann Segen verkünden und den Fluch zurücknehmen, der seit Adam auf uns Sündern liegt, weil er die Schlange zertrümmert hat. Jesus ist größer als Elia und Mose. Er ruft uns nicht nur zur Bundestreue zurück, er trägt tatsächlich die Strafe, die wir verdienen, weil wir den Bund gebrochen haben. Christus wird auf einem Folterinstrument aufgerichtet, damit, wenn wir ihn suchen, sein Gericht unser Gericht wird und seine Auferstehung unsere Auferstehung sein wird. Die entscheidende Frage heute und auch am letzten Tag, den wir erleben, ist: Wem vertrauen wir? Uns, dem Beelzebul oder dem Messias, Prophet und König? Christus wird wiederkommen, um die Welt zu richten, die ihn zurückgewiesen hat. Und an dem Tag wird Feuer auf diese Welt fallen. Unser Gericht ist schon am Kreuz erfolgt. Wenn wir so sind wie der dritte Hauptmann und unsere Schuld bereuen und zu Christus sagen: Lass mein Leben etwas vor dir gelten. Und das ist eine sehr wertvolle Erkenntnis und Einsicht. Und lasst uns diese Botschaft weitergeben, denn der Dienst der Verkündigung dieser Botschaft ist auf uns übertragen. Christus hat uns den Heiligen Geist gelassen. Und mit diesem Geist, gegeben, damit wir die uns übertragenen Aufgaben als Nachfolger, Erben und Söhne ausführen können, damit die Völker sich an Gott erfreuen. Lasst uns dieses Werk mit Hoffnung und zur Ehre unseres Erlösers tun, denn der Tod kann uns nichts anhaben. wir werden eines Tages zu unserem König aufsteigen. Wir wissen, dass wir heute nicht zum letzten Mal von Elia gehört haben. Er wird bei der Verklärung Jesu, wir haben es in der Lesung gehört, noch einmal mit Mose und den beiden Jüngern auftreten, die die Herrlichkeit Gottes auf einem Berg sehen durften. Unabhängig voneinander sind Mose und Elia vorher schon einmal Gott auf einem Berg begegnet. Doch in beiden Fällen haben sie sein Angesicht nicht gesehen, sondern waren in einer Felsspalte und Gott zog vorüber. Dieses Mal werden sie auf einem Berg sein und die Herrlichkeit Gottes sehen, aber dieses Mal in einem Gesicht. Die Frage ist, sehen wir auch diese Herrlichkeit? Oder ist unser Blick durch die Welt um uns herum getrübt? Wem werden wir vertrauen? Auf wen setzen wir unser Augenmerk? Schauen wir auf Jesus, denn er ist ins Gericht gekommen, damit uns Gnade widerfährt. Ich schließe mit unserem Lernvers. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg und mein Gott, auf den ich traue. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und als Antwort auf diese Predigt wollen wir jetzt das Lied Nummer 269 singen. Erhebet erst.